Ja, auch nochmal ein frohes neues Jahr von mir. Schön, dass ich euch sehe, auch wenn wir gehört haben, dass viele wahrscheinlich heute nicht sich trauten oder unterwegs sind. Ich habe euch ein Bild zum Start mitgebracht von einem Priester, Thomas Biles. Das war ein Priester, der sogar einen Film geschafft hat, in den Film Titanic, das unsinkbare Schiff, das 1912 gesunken ist, 1912 gesunken ist. 1514 Menschen kamen ums Leben mit unter Umständen dieser Priester, der mit an Bord war, der wollte eigentlich nur seinen Bruder zur Hochzeit in den USA besuchen, war mit einigen anderen Priestern und auch Pfarrern aus verschiedenen Kirchen an Bord. Der hat es in den Film geschafft, wenn ihr den Film mal guckt, den für Männer so langatmigen, ne, mit der Liebesgeschichte. Da hat er es mit reingeschafft. Gegen Ende des Films, als das Schiff fast am Untergehen ist, sieht man diesen Priester um sich scharen, sich Menschen, die eben verzweifelt sind. Dass ein katholischer Priester ist, hat er mit ihnen noch einen Rosenkranz gebetet, das ist nicht so unseres, und dann auch noch die Beichte abgenommen. Aber dann im Film liest er ihnen den Text, in dem auch die Jahreslosung vorkommt, nämlich er zitiert ihn auswendig Offenbarung 21. Und ich lese es euch vor, das steht jetzt nicht hier und es ist im Film sehr bewegend, weil die Menschen sich an den Händen halten und man sieht, sie suchen Hoffnung. Und er liest ihnen dann vor oder rezitiert: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ich fand das im Film sehr passend, dass er diese Worte zitiert hat, denn es sind Worte für schwierige Zeiten, wo Christen in Not waren. Die Offenbarung ist ja geschrieben in die Zeit vom römischen Kaiser, der sich für Gott erklärt hat, der gesagt hat, die höchste Autorität auf der Welt bin ich. Und die Christen mussten damit leben, dass sie bedrängt wurden. Und in dieser Situation ist die Offenbarung geschrieben, um Christen Mut zu machen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, weil Gott der ist, der am Ende siegen wird. Wir kommen jetzt oder sind jetzt ins neue Jahr gestartet. Keiner von uns kann so genau sagen, was das neue Jahr bringt. Ich hoffe, keine Untergänge, wie vielleicht in dem Film, aber mit Sicherheit schwierige Zeiten, manche vielleicht für den einen oder anderen unsichere Zeiten, Ungewissheit. Man hat wieder die Wehrpflicht für junge Männer eingeführt. Mancher kriegt dann auch Ängste, ob er dann auch unter Umständen in den Einsatz muss. Und wenn so manche Sachen unsicher sind, dann ist gut, dass man ein klares Wort hat. Und ich finde, die Jahreslosung ist das passende Wort für diese Zeiten. Und das lesen wir jetzt nochmal, die Jahreslosung selber. Das ist nur das Dickgedruckte, aber ich finde, das Drumherum muss dazu. Da heißt es nämlich: Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Offenbarung 21 ist eigentlich der Zielpunkt der Heilsgeschichte, das, worauf wir Christen warten. Gott spricht von einem neuen Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, alles wird neu und ist so der Höhepunkt dessen, was man erwarten kann. Also wir sehen auf der einen Seite die zerbrochene Welt oder die Welt, die leidet unter uns Menschen und unter vielen Situationen. Und auf der anderen Seite sieht man eben diese endgültige Antwort auf diese zerbrochene Welt, dass er eben sagt, er macht alles neu. Und wir wollen heute drei Entdeckungen anschauen, möchte ich mit euch betrachten anhand dieses Textes. Erst einmal: Das Neue beginnt mit Gott. Die Jahreslosung beginnt ja mit Siehe. Und das ist so, wie wenn dir Gott heute mit dem Finger auf die Schulter tippt. Siehe ist das Schultertippen Gottes und sagt, jetzt pass gut auf, hör gut zu. So beginnt Gott immer prophetische Aussagen. Also jetzt Ohren gespitzt, zugehört, sagt er uns, ne? Sei dabei. Was jetzt kommt, ist wichtig. Und dann heißt ja, dann spricht jemand und wichtig ist, wer spricht. Es ist immer entscheidend, wer etwas sagt, für uns auch. Es gibt Menschen, wenn die was sagen, höre ich zu. Und es gibt Menschen, wenn die was sagen, höre ich weniger gut zu, weil ich weiß, da ist manchmal viel heiße Luft oder manche Menschen kann man nicht ernst nehmen. Manchmal sind wir auch der vielen Versprechungen überdrüssig, uns wird viel versprochen. Und darum ist wichtig zu wissen, wer spricht. Und wir schauen uns das nochmal an, wenn du einmal weiterklickst. Und da heißt es, und der auf dem Thron saß, sprach. Also das ist deshalb so wichtig, weil der Thron steht natürlich für Herrschaft, für Souveränität, für Autorität. Wer da sitzt im Himmel auf dem Thron, der hat das Sagen, der ist der, der wirklich entscheidet. Und wichtig ist auch, dass nicht ein Engel redet, nicht Johannes redet, sondern Gott selber meldet sich jetzt in Offenbarung zu Wort und spricht. Wenn ihr die Offenbarung schaut, wird man feststellen, es ist selten, dass Gott in der Offenbarung direkt spricht. Er lässt sprechen. Aber jetzt spricht Gott direkt. Und das zeigt, wenn Gott jetzt direkt spricht, ist es noch wichtiger zuzuhören. Weil jetzt redet Gott selber ganz deutlich. Das unterstreicht die Bedeutung, dass wir gut zuhören sollen. Die Jahreslosung sagt, der Gott, der die Macht hat, der auf dem Thron sitzt und spricht. Die Jahreslosung sagt, der Christus, der für dich und für mich gestorben ist und er lebt. Die Jahreslosung sagt, der Heilige Geist, der in uns lebt und uns verändern will, der also bei uns ist. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, alles neu ist deshalb keine Illusion, denn der Handelnde ist ja nicht der Mensch, sondern Gott, der handelt. Und wenn Gott etwas verheißt, dann hat er die ultimative Autorität, also es kann keiner sprechen, der da passender wäre als Gott selber. Wenn er spricht, dann hat das eine Bedeutung. Und es ist keine Illusion, weil es in Gottes Treue verankert ist. Gott sagt uns das ja zu. Und darum ist es so wichtig, das ernst zu nehmen und zu hören. Das Zweite, was man mitnehmen kann, dass Gott eben regiert. Natürlich gab es damals den Kaiser, der gesagt hat, ich bin die Autorität der Welt. Es gibt heute die Mächtigen, leider oft alte weiße Männer, in den verschiedenen Ländern, die sich für die Herren der Welt halten, die einfach in andere Länder einmarschieren und Ähnliches. Ne? Die gibt es. Es gibt diese mächtigen Männer, aber es gibt einen, der über ihn steht und der regiert. Und wenn man manchmal auch verzweifeln mag an irgendwelchen Menschen, das hat Martin vor kurzem auch schon in der Predigt gesagt und er hat vollkommen recht, diese Mächte werden fallen. Die werden nicht 120 Jahre, vielleicht wenn wir Pech haben, Entschuldigung, wenn ich so formuliere, manche werden vielleicht 100, manches wird uns schwer fallen, aber auch diese Menschen werden irgendwann sterben und vor den Herrn treten müssen. Und das ist für uns Christen ganz wichtig, wenn man manchmal so verzagen will, an dem, was um einen rum ist, nicht zu vergessen, auch wenn es nicht so den Anschein hat, es wird regiert. Martin Luther hat es mal so gesagt, was sind nun alle Könige und Fürsten mit all ihrer Macht und Regiment gegen diesen, der da sitzt und regiert in dem Stuhl göttlicher Majestät? Und dann sagt er, es sind arme Bettler und elende Menschen, die sich selbst nicht raten und helfen können. Und ich finde, er hat vollkommen recht. Ich kann dir nicht sagen, was die Zukunft bringen wird. Ehrlicherweise interessiert es mich auch gar nicht so, weil ich weiß, wer die Zukunft ist und wer sie in der Hand hat. Nämlich Christus, Gott selbst, ist unsere Zukunft und deshalb kann ich sicher sein, egal was kommt, ich bin in guten Händen, in den Händen Gottes. Weil das so ist, ist das Dritte wahr, das entlastet. Veränderung beginnt nicht mit dir und nicht mit mir, nicht mit meinen Möglichkeiten, sondern es beginnt mit Gott. Gott ist der, der sagt, ich mache alles neu. Wir können mal versuchen und dürfen das sicher auch, manche Dinge zu ändern und Gutes zu tun und das sollen wir auch. Aber letztlich ist es Jesus Gott, der alles neu macht, nicht ich. Und das entlastet. Das hilft mir, dass ich weiß, Gott kann auch in meinem Leben Neues schaffen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was dich in diesem Jahr erwartet. Vielleicht gerät mancher von uns in eine Lebenskrise. Und ich möchte Mut machen, nicht aufzugeben, weil Gott kann auch in diesen Krisen, durch diese Krise, trotz dieser Krise in deinem Leben etwas bewirken. Vielleicht wird mancher von uns krank und steht plötzlich vor den Scherben seiner Gesundheit. Das kann ich sein, das kannst du sein, man weiß es nicht. Aber nimm das mit, es gibt jemand, der im Hintergrund all diese Dinge sieht und trotzdem zu einem guten Ende bringen kann. Vielleicht hast du keine Arbeit oder wenn du eine Arbeit hast, ist sie für dich sehr bedrückend und schwierig. Es gibt jemand, der all das damit fertig werden kann. Das heißt nicht, dass alles gut wird, aber die Jahreslosung lädt uns ein, Gott zu vertrauen, ihm Raum zu geben, zu handeln. Ich habe das vorher im Gebet gesagt, als wir vorher gebetet haben für den Gottesdienst. Stell dir vor, in diesem Jahr, Jesus gibt dir seine Hand, nimmt dich in die Hand und sagt, ich gehe mit dir in das neue Jahr. Das finde ich ein unwahrscheinlich schönes Bild. Mein Sohn, der sucht ganz oft meine Hand, der ist in manchen Dingen sehr unsicher. Aber wenn ich ihn an die Hand nehme, dann weiß er, warum auch immer, es wird gut oder es ist gut. Und das möchte ich ihm mitgeben. Im Psalm 73 sagt der Psalmschreiber, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand und führst mich dann auch zum Ziel, nimmst mich am Ende mit Ehren an. Nimm das mit als ersten Gedanken, dass also Gott das Neue beginnt, nicht mit dir, sondern mit Gott. Das Zweite, was wir mitnehmen dürfen, das Neue umfasst alles. Da ist die Rede davon, Gott handelt und dann heißt es in unserem Text, wenn du einmal weiterklickst, siehe, ich mache und dann dieses alles neu. Gott macht es, wir haben schon gesehen. Das erscheint uns manchmal weit weg, weil wir in der Realität jetzt hier leben und wenn Gott sagt, ich mache alles neu, dass man denkt, wann beginnt das denn, kommt das denn wirklich? Das haben sich die Christen damals wahrscheinlich auch gefragt, als sie bedrängt waren. Herr, wird es wirklich anders werden? Wirst du Dinge ändern? Wann kommt denn deine neue Welt, von der du gesprochen hast? Wann wird denn alles besser? Es gibt Kritiker, die nennen das billige Jenseitsvertröstung, ne, dass wir Christen eben nur schlecht vertröstete Menschen seien, die sich auf etwas stützen, das später mal kommt. Das stimmt nicht. Wenn man die Jahreslosung in den Kontext anschaut, wird man feststellen, Gott beginnt schon jetzt, Dinge anders zu machen. Denn in Vers 4 hieß es, da ist die Rede, die Verben im Futur, in der Zukunft. Gott wird irgendwann die Tränen abwischen, es wird kein Tod mehr sein, kein Leid und Geschrei. Das kommt irgendwann. Und in der Jahreslosung steht plötzlich Präsens. Ich mache alles neu. Das beginnt schon hier, dass Gott Dinge verändert und neu macht. Gott handelt schon jetzt, auch wenn wir das manchmal nicht so mitkriegen. Die Frage ist, kann ich das erkennen? Ich möchte Mut machen, Gero Kochlovius, der ist im geistlichen Rüstzentrum Kreling gewesen, ich glaube, er ist jetzt Pfarrer am Schaumburger Land, der berichtet zum Beispiel eine Geschichte vom stummen Matthias, das fand ich sehr eindrücklich, wo er sagt, dass Gott auch manchmal jetzt schon handelt, wenn man es manchmal auch nicht so mitkriegt. Er sagt, er ist in Krelingen aufgewachsen, ging dort zur Schule und dann begegnete er dem stummen Matthias. Er hat ihn so genannt, weil der Matthias ein junger Mann war, der Schweres in seiner Kindheit erlebt hat. Der ist darüber vereinsamt, über seinen Kummer. Und sagt, der stumme Matthias, der ging so, also fast im rechten Winkel, immer mit dem Blick auf den Boden. Und er hat ihn immer gegrüßt und war freundlich und der stumme Matthias hat nie geantwortet. Und er hat sich immer gefragt, was mag der arme Kerl wohl alles erlebt haben? Kann der überhaupt sprechen? Und er hat gedacht, das ginge gar nicht. Der war in der psychischen Rehabilitation in Krelingen, die sie dort auch anbieten. Und dann schreibt er oder erzählt davon, wie plötzlich etwas ganz Besonderes geschah mit dem stummen Matthias. Er schreibt, wie groß die Überraschung als er eines Sonntags im Gottesdienst vorn am Lesepult stand, aufrecht, mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Und dann begann er zu sprechen. Er las das Evangelium lebendig, engagiert, voll Freude. Der stumme Matthias wurde zur Stimme Gottes. Ich traute meinen Augen und Ohren nicht. Da stand ja ein neuer Mensch. Mit der Zeit entdeckte er immer, also der Matthias, neue Möglichkeiten, seine Stimme zum Lob Gottes und zum Weitergeben des Evangeliums zu nutzen. Gott hatte ihn wirklich neu gemacht. Sagt er, sicher hat auch die psychische Rehabilitation dazu beigetragen, dass es ihm besser ging. Aber sagt, für ihn war es ein eindrückliches Beispiel dafür, wie Gott Menschen neu machen kann, wie das schon jetzt anfängt, dass Gott Menschen verändert. Wie ein Menschen verwandelt, und ihm war dieser Matthias ein Beispiel dafür, dass Gott schon jetzt herrscht. Und dann diese Zusage, wenn Gott schon anfängt, an uns zu handeln, nochmal weitergeklickt, er macht alles neu. Was für eine Aussage, alles. Alles bedeutet umfassend, total, ohne Ausnahme, nicht selektiv, universal macht Gott alles neu. Das betrifft den Kosmos, die Schöpfung, menschliche Beziehung, all das möchte Gott neu machen. Und er beginnt schon jetzt, aber die Vollendung kommt erst später. Das Wort neu ist auch interessant. Das ist nicht das Wort für zeitlich neu, sondern qualitativ neu. Gott schafft wirklich etwas vollkommen Neues. Gott renoviert nicht das Alte, der macht was ganz Neues. Der verändert wirklich von im Kern. Gott denkt größer. Der will also nicht nur ein paar Reparaturen machen, ein paar Symptome behandeln. Gott geht an die Wurzel. Gott streicht nicht nur die Fassade, der will ein ganz neues Haus schaffen. All das steckt hier drin. Und das in dieser Spannung von schon jetzt, aber noch nicht in der Erfüllung, in allem. Noch nicht deshalb, weil manches wirklich wir erst erleben werden, das ganz Neue, wenn man im Himmel ist. Dass kein Leid, kein Schrei, kein Tod mehr. Die Neuschöpfung, die selbst das Unvorstellbare heilen kann, das gibt es erst im Himmel. Und dann werden wir Gott selber sehen. Das ist der Trost von uns Christen. Ich möchte euch dazu was lesen, was ich gefunden habe, wo das illustriert wird wie Bartimäus. Mich hat das sehr bewegt. Da schreibt jemand, stell dir vor, was Bartimäus sah, als er sein Augenlicht wiedererlangte. Stell dir vor, wie wunderbar es war, zum ersten Mal eine Menschenmenge zu sehen. Die Mauern und Palmenhaine von Jericho, den strahlenblauen Himmel über ihm und die Hügel von Moab in der Ferne. Aber das war nicht das Erste, was er sah. Das Erste, was Bartimäus sah, war das Gesicht Jesu, das Gesicht desjenigen, der ihn geheilt hatte. Und dann schreibt er, und das Gleiche, der auch für Sie und mich, wird das der großartigste Anblick von allem sein. Wenn wir das irdische Bild ablegen und die Fesseln der Zeit und Sterblichkeit sprengen, wenn die Schuppen der Zeit und der Sinne von unseren Augen gefallen sind, das Gewand der Vergänglichkeit abgelegt ist, wenn diese Sterblichkeit Unsterblichkeit angezogen hat und diese Vergänglichkeit Unvergänglichkeit angezogen hat, wenn wir im ewigen Morgen erwachen, dann wird das der Anblick sein, der uns bewegt und festhält. Jesus. Und da schreibt er, im Himmel wird es viele wunderbare Dinge sehen, die man entdecken kann. Wir kennen die Sprache der Bibel, da ist die Rede von einem Meer aus Glas, vermischt mit Feuer, der große weiße Thron, der Fluss des Wassers des Lebens, der Baum des Lebens, der zu jeder Jahreszeit seine Früchte trägt, die 12 Tore. Da ist die Rede, jedes Tor eine Perle und diese wunderbaren Fundamente der Mauern verziert mit allen Arten von Edelsteinen. Und wenn man im Himmel ist, werden wir die Gesichter der Patriarchen sehen, der Erzväter, der Apostel, von allen anderen Menschen, auch von Menschen, die wir verloren haben, werden wir dort wiedersehen. Aber dann sagt er nochmal, das Wunderbarste von allem wird das Gesicht sein, in das Bartimäus an jenem Morgen vor den Toren Jerichos blickte, nachdem seine Augen geöffnet worden waren, das Gesicht dessen, der uns geliebt und erlöst hat und uns mit seinem kostbaren Blut gewaschen hat, Jesus. Und ich glaube, er hat recht. Wenn man im Himmel ist, ich glaube, wir werden nichts Schöneres sehen können, als einen Blick in das Gesicht Jesu werfen, der uns so sehr geliebt hat, wie man es eigentlich mit Worten gar nicht aussprechen kann. Das wartet noch auf uns. Wir werden Gott selber sehen. Aber nochmal, Gott beginnt schon hier auf verschiedene Art und Weisen. Er wird Menschen persönlich erneuern, so wie er es bei dem stummen Matthias gemacht hat. Gott verändert das Herzen der Menschen. In 2. Korinther 5, Vers 7, wir kennen den Vers 17, so ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nicht nur dieser stumme Matthias kann zum redenden Zeugen Jesu werden, auch alle Menschen, die wir vielleicht verloren geben können, wenn Jesus in ihr Leben kommt, ganz neue Menschen werden. Und wenn wir schon so sind, nimm das mit, du wirst nicht mehr definiert durch deine Fehler, sondern du wirst definiert durch Gottes Gnade. Und das finde ich schön, dass ich definiert bin durch Gottes Gnade, weil Jesus für mich gestorben ist. Das heißt, Gott macht Dinge neu, Beziehungen in meinem Leben können neu werden, Ehen, die festgefahren sind, wo wir manchmal nicht weiter wissen, Freundschaften, die zerbrochen sind, Familienbande, die zerstört sind, kann Jesus neu machen. Das muss nicht passieren, aber er hat die Macht dazu. Er gibt uns nämlich die Kraft zu vergeben, zu lieben, wie wir es ohne ihn nicht hätten tun können. All das ist möglich in Jesus. Was heißt das für uns praktisch? Wenn du einmal weiterklickst. Es lohnt sich, den kleinen Schritt zu gehen, die Entschuldigung an jemand auszusprechen, der mir wehgetan hat, oder mich zu entschuldigen, wo ich jemand verletzt habe. Es lohnt sich, das Gespräch zu führen mit jemand, auch wenn es schwierig wird. Es lohnt sich, großzügig zu sein, auch wenn es etwas kostet, weil all das von Gott gebraucht werden kann und Gott aus diesem Kleinen Großes tun kann. Ein zweites, was man mitnehmen kann, wir dürfen große Gebete beten, weil Jesus hier alles neu macht. Wir müssen nicht nur beten, hilf mir durch diesen Tag, das ist auch schön, aber wir dürfen auch ganz konkret beten, Herr, du siehst diesen Menschen, der mir so schwer fällt, der mir so auf dem Herzen liegt, mit dem ich solche Not habe. Bitte verändere diesen Menschen, verändere mich, lass unsere Beziehung wieder gut werden. Du kannst beten, Herr, heile die zerbrochene Beziehung. Herr, gebrauche mich, um in meinem Umfeld Hoffnung zu bringen. Herr, du siehst die Leute in meiner Familie, ich habe aufgehört, für sie zu beten, aber ich möchte weiter für sie beten, dass sie dich kennenlernen, dass sie deine Kinder werden. Also große Gebete in Anführungszeichen. Wir dürfen wirklich groß beten, weil wir einen großen Herrn haben. Und das Dritte, wir dürfen Geduld mit uns haben, weil Heiligung ein lebenslanger Prozess ist. Jesus hat zwar mit uns angefangen, aber dieser Weg der Veränderung geht, bis wir sterben. Erst im Himmel wird die Heiligung sozusagen durch sein. Es ist ein lebenslanger Prozess. Gott ist bis zu deinem Sterben nicht fertig mit dir. Und deshalb dürfen wir manchmal auch gnädiger mit uns sein. Das ist eine gute Nachricht. Ich muss hier im Leben nicht perfekt werden. Ich soll mit Jesus leben und auf der Reise bleiben, aber ich darf ihm vertrauen. Ich finde das sehr schön und tragfähig. Das Dritte, was wir mitnehmen dürfen, das Neue ist gewiss. Der Vers endet ja so, wenn du einmal weiterklickst, da heißt es, und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Also eine doppelte Bekräftigung gibt Gott, damit man das auf jeden Fall nicht vergisst. Er sagt es zweimal. Nicht vergessen, dran denken, es ist verlässlich. Warum ist das so wichtig? Weil das, was uns Christen von anderen Menschen manchmal unterscheidet, ist nicht, dass wir besser sind, sondern dass wir eine Hoffnung haben, die trägt. Und an dieser Hoffnung müssen wir festhalten, damit Hoffnung nicht eine Illusion wird. Man kann sich manchmal auch selber belügen. Ganz wichtig ist, christliche Hoffnung ist nicht positives Denken. Nicht nach dem Motto, es wird schon gut gehen, man muss nur dranbleiben. Positives Denken ist gar nicht schlecht, besser als immer im Negativen gefangen zu sein, aber das ist nicht christliche Hoffnung. Christliche Hoffnung ist, Gott hat es versprochen und weil Gott es versprochen hat, wird er es auch tun. Und daran halte ich fest, das ist christliche Hoffnung. Denkt an Abraham. Abraham bekommt mit 75 Jahren die Verheißung, Vater vieler Völker zu werden. Als Gott ihm das erste Mal begegnet, in 1. Mose 12, er wird viele Nachkommen haben, 75 Jahre alt, seine Frau eigentlich gar nicht mehr in der Lage, Kinder zu bekommen. Und dann liest man in Römer 4 über Abraham etwas Schönes. Da heißt es in Römer 4, in den Versen 20 bis 21, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste auf allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Das ist christliche Hoffnung. Was Gott verheißt, kann er auch tun. Was können du nicht tun, um diese Gewissheit und diese Hoffnung zu stärken? Das eine, was wir tun können, Hoffnung braucht die Verankerung in Gottes Wort. Hoffnung braucht ein Fundament. Ich kann mir selber schlecht Hoffnung zusprechen. Ich muss von dieser Hoffnung lesen, sie in mich lassen. Das heißt ja, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und wenn Gott spricht, ist es gut, wenn wir hören. Also dieses Jahr, dieses neue Jahr kann eine Einladung für dich oder mich sein, zu sagen, hey, ich möchte intensiver auf das hören, was du sagst, was du uns als Verheißung mitgibst. Du brauchst im neuen Jahr nicht mehr Nachrichten, du brauchst nicht tiefere Gefühle, die sind nicht schlecht, nicht falsch verstehen. Du brauchst nicht andere Menschen noch mehr, die dir sagen, was du denken musst. Das ist auch nicht jetzt das Gegenteil denken. Was wir aber brauchen, ist, dass ich mich an Gottes Verheißung halte. Und dafür muss ich sie kennen. Und kennenlernen kann ich sie nur, wenn ich sie lese. Also Mut machen, vielleicht, es ist ja erst der 4. Januar, man kann auch mit dem Bibelleseplan anfangen. Man kann ja auch die letzten 3 Tage nachholen im nächsten Jahr. Vielleicht irgendwie, guck mal diese Apple, die Bibel-App, die es gibt, da werden ganz viele Bibellesepläne angeboten. Vielleicht ist was für euch dabei und sagt, ich möchte mir das vornehmen, das zu tun, zu starten. Ein zweites, was Hoffnung stärken kann, Hoffnung braucht Gottesdienst und die Gemeinschaft anderer. In schweren Zeiten kann ich mir die Hoffnung manchmal nicht selber zusprechen. Dann brauche ich andere, die mir Hoffnung geben. Das kann im Gottesdienst geschehen, wie der Mann, der mit dem Pastor spricht und sagt, also seine Frau ist nach 52 Jahren Ehe gestorben, er ist vollkommen mit seinem Leben durcheinander, im Lebenshaus bricht ja die Hälfte weg und er muss erst gucken, wie er weiterleben kann. Und er sagt dann zu dem Pastor, ich komme trotzdem regelmäßig in den Gottesdienst, denn hier höre ich, dass Gott mich nicht vergessen hat. Ich möchte Mut machen, regelmäßig zu kommen. Wir müssen das hören. Gott hat mich nicht vergessen, gerade wenn es schwierig wird. Und wir brauchen auch die Ermutigung unserer Mitchristen. Andere können uns ermutigen. Dietrich Bonhoeffer hat dieses bekannte Zitat gesagt, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders oder der Schwester. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Manchmal kann ich meinen eigenen Worten nicht mehr trauen oder bin unsicher. Und dann ist doch gut, wenn ein Mitchrist zu dir kommt und sagt, dir ein Bibelvers sagt, er sagt, ich denke an dich, ich bete für dich. Wenn er die Hoffnung mit dir trägt, vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit zu sagen, ich suche mir dieses Jahr einen Hoffnungspartner, mit dem ich regelmäßig mich mal treffe. Eine Möglichkeit. Ich möchte euch Mut machen, als Boden der Hoffnung zu leben. Hoffnung ist ja nicht nur was Passives, sondern auch etwas, was wir an andere Menschen weitergeben können. Wenn du Hoffnung hast, wenn du sagst, ich habe einen Halt im Leben, Vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, die gerade in der Situation sind, wo sie jemanden bräuchten, der ihnen ein Hoffnungspartner sein kann. Vielleicht gibt es einen Nachbarn, der irgendwie krank ist, dem es nicht gut geht. Vielleicht hast du einen Freund, einen Arbeitskollegen, der in der Not ist. Dann frag doch Gott, ob du ihm nicht helfen kannst. Und frag nicht nur, sondern gib ihm im Wort und Tat die Hoffnung weiter, die du hast. Hilf ihm und sei ihm ein Bote der Hoffnung. Ich komme zum Schluss. Also das mitnehmen, Gott sitzt auf dem Thron und spricht. Und wir lesen nochmal, was Gott gesprochen hat. Jetzt nur der Jahreslosungstext, der angegeben ist. Siehe, ich mache alles neu, das sagt Gott uns. Und wir haben gehört, das ist schon eine Zusage für heute, nicht nur für den Himmel. Das ist ein wichtiges Wort für dich, für mich und für unsere Gemeinde, dass Gott alles neu macht. Und drei Entdeckungen dürfen wir mitnehmen. Nicht wir müssen das Neue machen, denn Gott sitzt auf dem Thron und handelt. Gott macht alles neu. Das Zweite, was wir gehört haben, Gott begnügt sich nicht mit Kosmetik. Der macht nicht das Alte besser, sondern Gott kann wirklich Dinge vollkommen neu machen, verändern und prägen. Und ich habe gesagt, wir dürfen groß denken und mutig beten, weil wir einen großen Gott haben. Nicht, weil wir so tolle Menschen sind, sondern weil Gott wirklich groß ist. Und das Letzte, was wir gehört haben, Gottes Worte sind wahrhaftig und gewiss. Gottes Worte hängen nicht von den Umständen ab, sondern von Gottes Charakter. Und Gott hat sie ja zugesagt, dieser Gott ist treu, gestern, heute und derselbe bis in Ewigkeit. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für diese Jahreslosung, die so ein Wort ist in herausfordernde Situationen, in unsichere Zeiten oder in Situationen, wo man manche Fragen hat, wie wird alles werden? Und danke, dass du so gesagt hast, siehe, ich mache alles neu. Du sitzt auf dem Thron, du handelst, du regierst. Deshalb sind wir eingeladen, zu dir zu kommen und von dir alles zu erwarten. Ich danke dir, dass du uns an der rechten Hand nimmst und am Ende mit Ehren annimmst. Ja, dass wir in dieses neue Jahr gehen dürfen mit dir an unserer Seite. Besseres können wir uns nicht wünschen. Und ich danke dir, dass du wirklich alles neu machst. Du verbesserst nicht nur bestehende Dinge, du schaffst etwas vollkommen Neues. Du kannst Menschen verändern wie den stummen Matthias. Du kannst Situationen verändern wie in meinem Leben, in unserem Leben, wo Dinge manchmal unüberwindbar sind. Du kannst es tun. Ob du es tust, wissen wir nicht, aber du kannst es tun. Und wir wollen dir vertrauen, Herr, dass du spätestens am Ende alles neu machst, aber manchmal schon viel mehr tun möchtest und uns herausforderst, auch groß zu denken, groß zu beten, von dir Großes zu erwarten. Und ich danke dir, dass das Letzte auch gilt, dass du treu bist. All diese Dinge hängen nicht an uns, sondern an deinem Charakter, an deiner Treue. Wie wir gehört haben, du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Darum wollen wir dich loben und preisen und dir von Herzen danken. Amen.